Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Lange wach bleiben war gestern Abend nicht schön. Ich habe da noch am PC gesessen und dann kamen so zwischen Mitternacht und 12:30 die ersten Eilmeldungen rein und dann ist einfach nicht mehr mit Schlaf. Der Anschlag eines wohl Selbstmordattentäters in Manchester schockiert uns alle. Ein Angriff auf Kinder und auf Jugendliche nach einem Ariana Grande Konzert. Viele von ihnen sind unter den Opfern, 22 Tote plus ihn und 59 Verletzte. Wir sprechen gleich mit unserem ARD-Terrorismusexperten über die neuesten Entwicklungen in Manchester. Außerdem Thema heute Abend: Steuern. Großes Wahlkampfthema. Anke van der Weyer aus dem Team, habe ich da deine Aufmerksamkeit bei Steuern?
Ja, ich habe heute meine Steuererklärung von letztem Jahr in den Briefkasten geschmissen.
Tatsächlich? Okay. Und wenn es um Steuersenkungen geht, das betrifft uns ja alle. Und vielleicht geht es ja auch um Geschenke. Ne? So Sachen wie Kitas würde uns jetzt nicht betreffen, ne? Dass wir kostenlose Kitas haben. Aber kostenloses Museum wäre zum Beispiel toll. Ist ja in England zum Beispiel ganz normal.
Kultur ist immer gut.
Oder kostenloses Bahnfahren und Busfahren. Ist auch eine Möglichkeit. Ist auch eine Steuersenkung quasi. Wenn wir alle kostenlos in die Bahn einsteigen können. All sowas wird diskutiert. Und wir lassen uns mal erklären, wieso das eigentlich gar nicht so einfach ist, weil momentan sprudeln ja die Steuerkassen über. Eigentlich könnte man uns was zurückgeben, oder?
Ja, nehmen würden wir es.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz am 23. Mai. Mit dabei ist Anke van der Weyer.
Hallo.
Am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Terroranschlag eines Selbstmordattentäters in Manchester nach dem Ariana Grande Konzert heute Nacht. Es hieß schon relativ schnell Terror. Michael Götschenberg, unser ARD-Terrorismus-Experte, wenn wir mit dir sprechen, dann gehen auch wir jetzt von Terror aus. Du auch?
Ja, das tue ich. Allein schon aufgrund der Informationen, die die Briten mittlerweile bekannt gegeben haben. Die Premierministerin hat sich sehr deutlich positioniert. Es ist offenbar gelungen, den Attentäter zu identifizieren. Man weiß, mit wem man es zu tun hat. Ob man ihn vor dem Anschlag schon kannte, ist noch nicht ganz klar. Aber dort ist man sich offenbar ziemlich sicher, was der Hintergrund dieser Tragödie ist.
Also zusammengefasst, wir haben es gerade in unserem Update nochmal gehört, 23 Tote, viele Schwerverletzte bei diesem Anschlag in Manchester nach dem Konzert von Ariana Grande. Die Ermittlungen in England laufen. Michael, was weiß man denn über den oder die mutmaßlichen Täter?
Ja, sehr wenig noch. Und ich kann auch nachvollziehen, dass die Briten aus ermittlungstaktischen Gründen auch bisher sich sehr bedeckt halten. Man will nicht preisgeben, wie viel man in Erfahrung gebracht hat über den Attentätern, um möglichen Mitwissern, möglichen Unterstützern, die man jetzt sucht und finden möchte und zur Verantwortung ziehen möchte, um denen keinen Informationsvorsprung zu geben. Es sieht so aus, als hätten wir es hier mit einer Einzelperson zu tun, männlich, die diesen Anschlag verübt hat, mit Sprengstoff am Körper und die diesen Sprengsatz dann eben gezündet hat. Aber wie gesagt, ob das eine Person ist, die die Sicherheitsbehörden in Großbritannien schon vor dem Anschlag kannten, das wissen wir noch nicht.
Mittlerweile ist ein Name aufgetaucht. Kann man davon ausgehen, dass die Informationen korrekt sind?
Ja, ich wäre da sehr zurückhaltend. Es wäre nicht das erste Mal, dass Namen gehandelt werden, die am Ende dann sich doch als falsch herausgestellt haben. Was vor allem auch aufgetaucht ist, ist eine Bekennerbotschaft des IS, die meiner Ansicht nach authentisch ist. Allerdings enthält sie keinerlei sogenanntes Täterwissen, also keine exklusiven Informationen über den Täter oder seinen Anschlagsplan, noch nicht mal seinen Namen, sodass es für mich danach aussieht, dass der IS diese Tat für sich reklamiert, obwohl es möglicherweise gar keine Verbindung gegeben hat zum IS.
Sagen übrigens auch die US-amerikanischen Geheimdienste, dass das noch nicht feststeht, dass es da irgendwelche Zusammenhänge zwischen dem IS und diesem Anschlag geben könnte.
Genau, so ist es. Und da passiert natürlich im Moment das, was immer passiert in solchen Fällen. Die britischen Behörden übermitteln den Namen und die Informationen, die sie über den Attentäter haben, an ihre Partnerdienste in Europa, in den USA und bitten die, in ihren Datenbanken mal zu schauen, ob es Informationen gibt zu dieser Person. Und auf diese Weise versucht man eben, dieses Puzzle zusammenzusetzen.
Heute gab es eine Menge Meldungen rund um Manchester, generell in England, in UK, abgesperrte Einkaufszentren. Dann wurde plötzlich ein 23-Jähriger festgenommen. Was weiß man darüber?
Ja, da geht es im Endeffekt darum, Personen zu finden, die den Attentäter möglicherweise unterstützt haben, bei der Planung, bei der Durchführung des Anschlags geholfen haben können. Das ist im Moment natürlich die Priorität Nummer eins für die Polizei in Manchester, die Personen festzunehmen, die möglicherweise in irgendeiner Weise in Verbindung stehen mit dieser Tragödie. Ob dieser junge Mann, über den wir auch bisher noch nichts wissen, nun tatsächlich mit diesem Anschlag etwas zu tun gehabt hat, das wissen wir nicht. Ob der Attentäter Unterstützer hatte oder nicht, beides wäre denkbar, auch denkbar, dass er diesen Anschlag völlig alleine begangen hat.
Ich finde, bei all den Geschehnissen, die wir in Europa in den vergangenen Monaten und Jahren hatten, da ähnelt sich eines sehr. Wir wissen danach sehr wenig. Wir wissen nicht, welche Verbindungen es gibt. Und wir wissen auch nicht, ob es Verbindungen zwischen den einzelnen Anschlägen in Europa zum Beispiel gibt. Siehst du das ähnlich?
Ja, das hat zum Teil natürlich damit zu tun, dass wir als Medien und die Öffentlichkeit insgesamt sich natürlich auch dann irgendwann abwendet von diesen Ereignissen, dass auch die Prozesse, die Gerichtsverhandlungen, die am Ende stattfinden, um Personen, die terrorverdächtig waren, denen man unterstellt hat, dass sie Anschläge verüben wollen, dass man sich dafür schon nicht mehr so wirklich interessiert. Es gibt schon sehr viele Querverbindungen,
okay,
vor allem zwischen Anschlagsplanungen, die vereitelt worden sind. Aber es gibt eben auch sehr viele Personen, die als Einzeltäter unterwegs sind und die das in der Tat ganz mit sich alleine ausgemacht haben.
Soweit die Informationen, die wir heute Abend haben von ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg über den Anschlag in Manchester in Deutschlandfunk Nova. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Lass uns ganz, ganz kurz bitte nur, ganz kurz über Donald Trump quatschen. Ja. Vergangenen Abend oder auch in der Nacht habt ihr vielleicht schon dieses Kurzvideo gesehen. Also Auslandsbesuch im Nahen Osten, ist ja jetzt vorbei, aber er ist neben seiner Tochter Ivanka dort gewesen, auch mit seiner Frau Melania und Anke. Bei der Ankunft in Israel, da gab es zwischen Donald Trump und Melania ja so eine kleine Geste, ne, über die jetzt mal wieder spekuliert wird.
Donald Trump und Melania Trump, die schreiten über den roten Teppich. Mhm. Neben ihnen läuft der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zusammen mit seiner Frau. Die beiden laufen Hand in Hand. Donald Trump und Melania, die laufen nicht Hand in Hand. Nämlich läuft Donald Trump mal wieder so, ja, plus minus halben Meter vor Melania her.
Und er streckt dann die Hand nach hinten aus, um ihre Hand zu nehmen, ne?
Ja, und dann wird es kurz irgendwie alles ganz, ganz awkward. Ja, da kommt dann, also Donald Trump streckt so die Hand aus und dann kommt so kurz eine zackige Bewegung von Melania und es wirkt so ein bisschen so, als würde sie so die Hand so richtig zackig so wegschlagen wollen von Donald Trump, ja. Als sie das macht, ist aber Donald Trumps Hand auch schon wieder so weit weg, dass sie die Hand überhaupt nicht trifft. Es ist auf jeden Fall alles so relativ unangenehm und ein riesengroßes Missverständnis. Für Dirk Eilert, unseren Experten für Mimik und Gestik, da steckt in dieser Melania-Hand aber eine ganz klare Botschaft drin.
Ihre ruckartige Bewegung ist ein Hinweis auf Ärger, weil bei Ärger machen wir in der Tat solche ruckartigen Bewegungen. Also ich gehe fast mal davon aus, hier knistert es gerade zwischen den Beinen. Vielleicht hatten die vorher einen Konflikt im Flieger oder ich sag mal, vielleicht ist sie auch abgenervt, dass er hier schon wieder zwei, drei Schritte vor ihr geht.
Ja, noch dazu kommt dann, dass Donald Trump nach dieser Melania-Hand Stresssignale aussendet. Er richtet sich zum Beispiel den Schlips und die Jacke.
Wir gehen mal davon aus, hier liegt ein Konflikt vor, entweder vor der Situation oder in der Situation. Ja, dann ist mein Tipp einfach, ein bisschen das Emotionsmanagement zu trainieren. Also zu lernen, in solch einem Moment, und das ist Teil der emotionalen Intelligenz, den eigenen Ärger ein Stückchen regulieren zu können, weil sowas darf natürlich in der Öffentlichkeit nicht passieren.
Einatmen, ausatmen, einmal, dreimal, ganz, ganz tief. Wir wissen natürlich nicht, ob Melania und Donald Trump Streit hatten oder haben oder was da los war. Aber irgendwas Missverständliches, das lag da in der Luft gestern.
Geht uns eigentlich auch nichts an. Aber es ist schon spannend gewesen.
Es macht auch ein bisschen Spaß, darüber zu spekulieren.
Das stimmt. Eigentlich wollten wir nicht mehr über solche Sachen sprechen, aber die Welt redet über das Händchen halten bzw. nicht Händchen halten von Donald und Melania Trump. Dirk Eilert, unser Experte für Gestik und Mimik, der liest daraus das, was wir alle vermuten. Ne? Die beiden hatten irgendeinen Konflikt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Testosteron. das Sexualhormon, das vor allem in uns Männern wirkt, ist ja immer mal wieder ein Thema bei Forschern. Auch die Pharmaindustrie findet Testosteron sehr interessant. Und es soll darüber, haben wir berichtet, Männer aggressiver, aber auch großzügiger machen. Das war eine Meldung in den vergangenen Wochen. Bei Frauen ist es anders, die macht Testosteron eher ruhiger. Auch das hatten wir im Programm von Deutschlandfunk Nova. Jetzt hat ein amerikanischer Wissenschaftler aber herausgefunden, dass ein zu hoher Testosteronspiegel Männer dümmer macht.
Was?
Ja, dümmer. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat es ausprobiert, würde ich gerne sagen. Aber das wäre zu viel verlangt gewesen für heute. Er hat sich die Studie genauer angesehen.
So Jungs, kommt mal her, wir müssen uns mal zusammensetzen. So geht's nicht weiter. Da unten in unseren Hoden und ein bisschen auch in unserer Nebenniere, da wächst ein Zeug. Es ist ja schon irgendwie ganz geil, aber es bringt uns auch eine Menge Probleme. Die Rede ist vom Testosteron.
Man wird aggressiv, man wird, glaube ich, übertrieben gewalttätig.
Die Kopfhaare fallen aus und ich glaube, die Körperhaare wachsen stark.
Ja, zu viel Energie, zu viel Aggressivität, zu viel Ehrgeiz, zu viel von allem.
Wenn wir einen Mangel an Testosteron haben, dann werden wir impotent oder wir bekommen später mal Probleme mit den Knochen. Es hat aber auch Auswirkungen auf unsere Psyche. Und wenn zu viel davon in unserem Blut herumschwirrt, dann passiert es schnell,
dass derjenige nicht mehr so klar denken kann. Es macht Klick, eine Sicherung brennt durch, wie man so schön sagt, und dann gibt's auch mal einen Schlag ab.
So, das hört sich jetzt nach hormoneller Massenschlägerei an. So schlimm muss es nicht gleich kommen. Aber Fakt ist, das Hormon kann uns das Gehirn vernebeln. Professor Colin Kammerer vom California Institute of Technology in Pasadena hat das in einer Studie herausgefunden.
So we recruited 243 men.
Wir haben 234 Männer dafür geworben. Sie bekamen morgens ein Gel, das sie sich auf den Oberarm schmierten. Was sie nicht wussten, die eine Hälfte bekam Gel mit Testosteron, die andere ein wirkungsloses Placebo.
It's a placebo, which has no active ingredients.
Danach machte Kammerer einen CRT mit den Männern, also einen Cognitive Reflection Test. Das heißt, er untersuchte, ob sie in der Lage waren, spontane Entscheidungen durch eigenes Überlegen zu korrigieren. Mal ein Beispiel. Eine der Aufgaben ging so. In einem Teich wächst eine Alge. Jeden Tag verdoppelt sie ihre Größe. Nach 48 Tagen bedeckt die Alge den ganzen Teich. Wie viele Tage dauert es, bis der Teich halb bedeckt ist?
The intuitive response most people give is, let's see, when is the algae?
Die intuitive Antwort ist nach 24 Tagen. Aber die Alge verdoppelt ja jeden Tag ihre Fläche, also bedeckt sie nach 47 Tagen den halben See. Die schnelle, intuitive Antwort ist also falsch. Und für die richtige Antwort muss man nachdenken.
So, und genau das war auf Testosteron jetzt schwierig. Als die Jungs mit dem Hormon sich an die Aufgaben machten, da kamen sie im Schnitt nur bei der Hälfte der Aufgaben zur richtigen Lösung. In der Kontrollgruppe ohne das Hormon schafften die Männer dagegen immerhin 2/3. Die extra Portion Testosteron scheint die Teilnehmer also dümmer zu machen. So, okay, das ist ja jetzt schon eine blöde Sache, aber es kommt noch schlimmer.
So it's as if the testosterone was somehow making them a little dumber, but confident that they were smart.
Das Testosteron machte die Probanden nicht nur dümmer, es steigerte auch das Selbstvertrauen. Das heißt, es sorgte gleichzeitig dafür, dass man das Gefühl hat, verdammt schlau zu sein.
Nee, überrascht mich tatsächlich nicht so sehr. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man in dem Augenblick wie in so einer Fluchtsituation, also dieselben Symptome eigentlich hat, dass man halt eben in dem Augenblick nicht fokussiert vielleicht ist im Denken oder dass einem dann so Details vielleicht entgehen.
Dumm, aber selbstbewusst. Und das klingt jetzt so, als ob man Männern mit einem hohen Testosteronpegel nicht gerade damit beauftragen sollte, die Statik von irgendeinem neuen Hochhaus abzunehmen. Aber die Kombination hat durchaus auch ihre Vorteile.
Wenn Männer mit Selbstvertrauen auftreten, haben sie einen höheren sozialen Status. Frauen sagen, dass sie selbstbewusste Männer mögen. Das macht Männer also sexuell attraktiv. Für die Denksportaufgaben ist das Testosteron schlecht, aber es erhöht die Chance, sich fortzupflanzen.
Und in manchen Berufen ist es ebenfalls nützlich.
Also auf jeden Fall keine Denkberufe.
Bodybuilder.
Boxer.
Vielleicht Models oder Schauspieler. Kann ja auch sein, dass sie das so markante Gesichtszüge wollen oder so eine tiefere Stimme. Oder kann gut sein.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Popsängerin Rihanna bringt nicht nur Musik raus, sondern natürlich auch ihre eigenen Klamotten, hat eine eigene Modekollektion und bald könnte die Sängerin auch in einem Film die Hauptrolle spielen. Ich glaube, sie war schon mal in dem einen oder anderen Film zu sehen, aber nicht mehr in der Hauptrolle. Anke aus dem Team, was hat es damit jetzt auf sich?
Ausgangspunkt von dem Ganzen ist ein Foto von 2014. Das ging damals ziemlich durchs Netz. Da sitzt Rihanna neben Schauspielerin Lupita Nyong'o. Die hat zum Beispiel für 12 Years a Slave einen Oscar bekommen. Und die beiden, die sitzen bei einer Modenschau von Miu Miu in der ersten Reihe. Rihanna trägt sehr dramatisch knallroten Lippenstift, dazu eine Sonnenbrille, die dunklen Haare zu einem Bob geschnitten und eine Jacke mit gelbem Pelzbesatz. Also wirklich so dramatische Exzentrik. Daneben sitzt Lupita Nyong'o. Dunkle Brille, weinroter Pulli, ein Hemd drunter, wo der Kragen so rausguckt. Ne? Sieht neben dieser dramatischen Inszenierung von Rihanna fast schon so ein bisschen bieder aus.
So, und wie kommen wir jetzt von diesem Foto zu einem Film?
Als dieses Foto durchs Netz ging, da gab es einen mehr oder weniger ernst gemeinten Filmpitch dazu. Auf Twitter hat nämlich damals jemand geschrieben, Rihanna sieht so aus, als würde sie reiche, weiße Männer betrügen und Lupita, die ist die clevere beste Freundin mit Computerkenntnissen, die ihr dabei hilft, die Gaunereien zu planen. Dieser Tweet, der hat über 98.000 Retweets und über 200.000 Herzchen damals bekommen. Und auch Rihanna und Lupita Nyong'o, die haben gesagt, ja, wir wären dann mal am Start, wenn es denn dazu käme. Mhm. Und tatsächlich scheint das bald der Fall zu sein. Laut der US-Zeitschrift Entertainment Weekly soll Netflix den Zuschlag für diesen Film bekommen haben. Ob jetzt das Konzept aus dem Tweet tatsächlich genauso umgesetzt wird, darüber weiß man noch nichts. Aber die Leute, die das Ding damals ins Rollen gebracht haben, die sollen auf jeden Fall eine Rolle spielen und gedreht wird dann wohl ab nächstem Jahr.
Es war eine Twitter-Spinnerei über ein Foto von Rihanna und Schauspielerin Lupita Nyong'o. Könnte bald Realität werden. Sieht jetzt echt ganz gut aus. 2018 soll es einen Film geben, in dem beide mitspielen. Netflix wird den wohl machen. Anke hatte die Infos. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wenn ihr an die Zukunft der Steuern denkt, dann wahrscheinlich eher an eure nächste Steuererklärung. Anke hat gerade ihre abgegeben. Herzlichen Glückwunsch.
Yes, ich fühle mich ein bisschen leichter jetzt.
Ja, vielleicht gibt es ja sogar eine Rückzahlung oder eine Nachzahlung. Das heißt, du musst ein bisschen ansparen.
Ich bin sicher, dass ich nachzahlen muss. Okay. Aber ist okay. Ist in Ordnung.
Wenn Finanzminister Wolfgang Schäuble an die Zukunft der Steuern denkt, dann dürft ihr eigentlich nur noch lächeln. Momentan ist sprudeln und sprudeln immer mehr Steuern in die Staatskasse. Bis in 5 Jahren sollen es rund 55 Milliarden Euro mehr sein als bisher erwartet. Was ich dann an der Stelle immer nicht verstehe, ist, warum trotzdem alle Parteien im Wahlkampf immer so rummemmen. Steuersenkung, naja, da müssen wir mal schauen, wie wir das finanziert bekommen. Hallo, ihr nehmt mehr ein als erwartet, dann ist es doch mega einfach, was zurückzugeben an uns in Form von Steuererleichterungen oder Senkungen, kostenlose Kitas, kostenlose Museen, kostenlose Busse, Straßenbahn. Irgendwas muss drin sein. Wieso das nicht so einfach ist, darüber sprechen wir jetzt mit ARD-Wirtschaftsjournalist Ulrich Ückerseifer. Warum zieren sich die Politiker gerade so, Steuern zu senken?
Naja, die überlegen natürlich genau, 55 Milliarden auf mehrere Jahre bezogen. Das sind denn, die Zahl steht oft im Raum, zum Beispiel 15 Milliarden für ein Jahr. Das klingt nach viel Geld. Aber so richtig viel, wenn man sich die Ausgaben des Bundes und der Länder insgesamt anschaut, ist das gar nicht. Im Grunde reicht das, um eine konkrete Maßnahme zu finanzieren. Und wenn es da Interessen gibt, 3, 4, 5 verschiedene Sachen zu machen, dann überlegen sich Parteien eben, na, was hilft denn den Leuten, die ich ansprechen will, am besten? Und die Überlegung kommt noch dazu, sind das wirklich dauerhafte Mehreinnahmen, ohne dass sich die Ausgaben ändern? Oder werden die sowieso schon mit bestehenden Ausgabenplänen auf der anderen Seite wieder aufgefressen? Also einmal der Punkt, was will ich erreichen? Zweitens der Punkt, ist das Geld wirklich dauerhaft da oder wird es von bereits beschlossenen Ausgabensteigerungen wieder aufgefressen?
Du hast es gerade schon angesprochen, jede Partei will eigentlich möglichst viele Menschen erreichen und dass die dann, die am Ende wählen, diese Partei, also müssten Steuersenkungen auch bei möglichst vielen Menschen spürbar ankommen. Angenommen, die Mehreinnahmen sind jetzt mittelfristig gesichert für die nächsten Jahre. Was für Steuererleichterungen wären denn dann sinnvoll?
Unglaublich viele kann man sich da vorstellen. Ich nehme einfach mal die, die gerade so in der Diskussion sind. Das wäre zum Beispiel die Senkung der Einkommensteuer für die Mittelverdiener. Die, die wenig verdienen, zahlen die so kaum Steuern. Die Reichen kommen bei uns auch relativ günstig weg. Die Mitte ist im Vergleich zu den Armen und den Reichen relativ stark belastet in Deutschland. Da könnte man an der Stelle was machen. Der Haken ist, in jedem Land ist ein sogenanntes progressives Steuersystem. Das heißt, je mehr Einkommen ich zahle, umso höhere Steuern zahle ich nicht nur absolut, sondern auch in Prozenten. Da profitieren im Grunde von jeder Steuersenkung die Wohlhabenden immer mehr als die weniger Wohlhabenden. Muss man also gucken, ist das das, was ich will? Will ich es breit verteilen und eher sozusagen die obere Mittelschicht bevorteilen? Anderer Vorschlag, der im Raum steht, heißt Kindergartengebühren weg. Das würde ziemlich genau auch die Mitte treffen, denn die, die arm sind, zahlen keine Kindergartengebühren aus sozialen Gründen. Ein Millionär, ob der jetzt 300 Euro im Monat, das ist so der typische Höchstsatz, das in vielen Kommunen für seine Kinderbetreuung zahlt, in der Kita oder nicht, juckt den sowieso nicht. Aber die Mitte, die könnte man damit entlasten, und zwar konkret die Mitte mit Kindern. Wäre also, wenn man das will, recht zielgenau. Andere sagen ja, lass das mal lieber ganz sein mit den Steuererleichterungen. Wir haben einen riesigen Investitionsstau in Deutschland seit vielen Jahren, den beheben wir gerade erst langsam. Vielleicht ist es viel besser zu sagen, dass die öffentliche Hand mehr investiert, zum Beispiel nochmal Schulen renoviert im großen Stil oder öffentliche Gebäude, was in die Verwaltung steckt. Denn da haben auch wieder wirklich alle dann was davon.
Das würden wir alle merken, weil wir dann eben über die Straßen fahren, die bessere Qualität haben, nicht mehr so viele Schlaglöcher. Aber was ich mich ja immer frage, ist dieser Spitzensteuersatz, über den viele Parteien momentan diskutieren. Es liegt irgendwo bei 42%, wenn man über, ich glaube, knapp 53.000 im Jahr verdient. Das ist mittlerweile so, dass sehr, sehr viele Menschen diese 53.000 im Jahr erreichen. Jemand, der in der Autoindustrie am Band steht und eine Nachtschicht einlegt, der ist schon mal gerne über diesen 53.000 Ebbes. Auf wie viel Euro soll denn der Spitzensteuersatz angehoben werden? Der ist ja auch in der Diskussion, oder nicht?
Das stimmt, da gibt es verschiedene Vorschläge. Ich kann mir gut vorstellen, dass der später greift. Eine schöne Zahl wäre zum Beispiel glatte 60.000 Euro. Auch nicht so schrecklich weit von den 53.000 weg. Also wir reden da nicht von Millionären als Einkommen, aber schon mal ein Stück. Was mir persönlich sehr gut gefallen würde, ist, wenn man den Ansatz wählen würde, lasst uns doch mal das Geld, was wir haben, nehmen und gucken, dass wir unser Steuersystem nicht vereinfachen. Und zweite persönliche Anmerkung meinerseits, ökonomisch macht es immer Sinn zu investieren, wenn das selbst wieder höhere Steuereinnahmen erzeugt. Also ich würde immer gucken, kommt bei den Investitionen, die ein Staat macht, ob das jetzt eine Ausgabe ist in Bildung beispielsweise oder auch in was anderes oder eine Steuersenkung, hilft das, dass künftig mehr Steuern reinkommen, damit das System so auch weiter funktioniert. Und diese Debatte, die wird, glaube ich, im Moment noch nicht ausreichend geführt. Da sucht sich gerade jeder Politiker sein Lieblingsprojekt und lehnt dann die anderen schon mal aus Prinzip ab, weil, wie schon gesagt, wahrscheinlich geht nur ein größerer Brocken. 15 Milliarden klingt viel, ist es aber in einem Land wie Deutschland dann doch nicht.
Pro Jahr.
Pro Jahr.
ARD-Wirtschaftsjournalist Ulrich Uecker-Seifer mit einem komplizierten, aber im Wahlkampf 2017 sehr wichtigen Thema, nämlich Steuersenkungen in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir schauen nochmal auf den Montagabend. Gestern Abend der Anschlag bei einem Konzert von Ariana Grande in Manchester. 23 Menschen sind tot, viele sind schwer verletzt. Wir fragen unseren Deutschlandfunk-Nova-Reporter Friedbert Meurer für uns in London. Jetzt hat auch die britische Polizei den Namen des Attentäters bestätigt. Der ist schon mal rumgegeistert vorher. Salman Abedi soll der Mann heißen. Was weiß man über den?
Also was man über ihn weiß, ist, dass er britischer Staatsbürger ist, 22 Jahre alt, wohl libyscher Herkunft, er lebt in Manchester, lebte in Manchester, hat sich ja in die Luft gesprengt gestern Abend. Er hatte drei Geschwister, zwei, glaube ich, leben davon in Manchester, ein Bruder in London. Was der Independent und die Sun berichten, das ist noch, dass sie schon von den Nachbarn erfahren haben wollen, dass Salman Abedi sich ein bisschen merkwürdig verhalten haben soll. Er sei durch die Straße gelaufen, haben laut islamische Gebete gesungen und sei damit gerade in den letzten Wochen besonders aufgefallen.
Es ist einer der schlimmsten Anschläge seit langem in Großbritannien. Gestern Abend natürlich Panik und ein Schockmoment. Wie reagieren die Menschen heute drauf?
Es gibt jetzt im Moment gerade in Manchester eine Mahnwache, zu der ja auch die Religionsgemeinschaften zusammenkommen wollen, die Bürger und Bürgerinnen der Stadt, um gemeinsam zu trauern und an das zu erinnern, was so Schreckliches gestern Abend passiert ist. Eingeladen hat der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, ein recht bekannter Labour-Politiker. Seine Reaktion heute lautete:
After our darkest of nights, Manchester is today waking up to the most difficult of dawns. These were children, young people and their families that those responsible chose to terrorize and kill. This was an evil act.
Was er noch gesagt hat, ist, dass man auf keinen Fall die Religionsgemeinschaften gegeneinander aufbringen soll. Ansonsten habe ich gerade mit einer Kollegin telefoniert, die in Manchester ist und sagt, in 500 Meter um die Halle herum ist alles abgesperrt. Die Menschen haben auch langsam keine Lust mehr, mit Journalisten zu reden, die da wie Heuschrecken heute eingefallen sind.
Die Premierministerin Theresa May ist heute aber auch nach Manchester gefahren, wollte sich dort vor Ort ein eigenes Bild verschaffen. Was hat sie gesagt?
Sie ist am Nachmittag angekommen, zusammen mit ihrer Innenministerin Amber Rudd. Natürlich, sie ist entsetzt, bestürzt. Sie spricht von einem der schlimmsten terroristischen Angriffe in der Geschichte des Landes.
It is now beyond doubt that the people of Manchester and of this country have fallen victim to a callous terrorist attack. An attack that targeted some of the youngest people in our society with cold calculation.
Deswegen hat sie dann heute auch ein Kinderkrankenhaus besucht in Manchester. Es sind ja viele, ja teilweise auch Kinder dabei gewesen, viele Jugendliche unter 16, unter 14 Jahre. Ein Opfer, ein Mädchen, das gestorben ist, war sogar nur 8 Jahre alt.
Kann man schon nach so wenigen Stunden, nach so einem Anschlag von Konsequenzen sprechen? Also hat dieser Anschlag jetzt direkte Konsequenzen in Großbritannien? Mehr Polizeipräsenz vielleicht? Sie ist ja generell schon sehr hoch.
Also unmittelbar hat dieser Anschlag tatsächlich Konsequenzen für die Stadt Manchester zum Beispiel. Der Polizeichef Ian Hopkins hatte schon heute Morgen angekündigt, es werden 500 zusätzliche Polizisten heute teilweise bewaffnet, schwer bewaffnet, durch die Straßen patrouillieren an herausgehobenen Plätzen. Ich glaube, im Endeffekt hat das eigentlich wenig mit Terrorabwehr zu tun, sondern das ist mehr eine Geste, die die Bevölkerung beruhigen soll. Es gibt hier die Diskussion natürlich über die sogenannten islamistischen Gefährder. Davon gibt es mehrere tausend hier im Land, Rückkehrer aus Syrien. Alle überwachen kann man nicht. Das sprengt jeden Rahmen dessen, was möglich ist. Heute Morgen war jemand in der BBC, ein ehemaliger Antiterrorchef, der, wie ich finde, etwas Interessantes gesagt hat, nämlich, dass es ganz wichtig ist, mit den muslimischen Gemeinden in Kontakt zu bleiben, in den Kontakt zu kommen. Natürlich V-Leute einzuschleusen, auch das müsse man machen. Aber dass es ganz wichtig ist, das Vertrauen zu pflegen und zu erreichen, damit Tipps aus den Gemeinden kommen. Das hat es in der Vergangenheit gegeben, hat auch mehrere Terroranschläge schon verhindert, heißt die Polizei. Keine feindselige Haltung erzeugen, davon hat niemand etwas.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Friedbert Meurer in London mit den neuesten Entwicklungen rund um den Terroranschlag in Manchester.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gibt ja zwei Arten von Menschen. Die morgens die Snooze-Taste am Wecker drücken, so 1 bis 10 Mal. Und diejenigen, die Snoozer aus vollem Herzen hassen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Und vor allem, wenn man dann zusammen im Bett liegt, ne, und da liegt so ein Snoozer neben dir. Die Menschen, die immer und immer wieder die Schlummertaste drücken, die haben jetzt einen Ukrainer auf eine Idee für einen ganz besonderen Wecker gebracht. Anke, wie funktioniert der?
Der Wecker, der basiert auf einer App und immer, wenn man bei diesem Wecker die Schlummerfunktion, also die Snooze-Taste drückt, dann zieht die App eine Spende von deinem Konto ab. Welche Summe? Das kann jeder selbst bestimmen. Und das Geld, das geht an ein Projekt, das Soldaten in der Ostukraine unterstützt. Für viele Ukrainer sind diese Soldaten nämlich Friedensstifter. Das klingt auf jeden Fall nach einer ganz netten Idee. Allerdings ist so ein bisschen fragwürdig, ne, ob man jetzt weniger auf diese Schlummertaste drauf drückt, wenn das Geld an eine Organisation geht, die man gut findet, ja. Ich persönlich snooze nicht, aber wenn ich ein Snoozer wäre, dann würde mir eher helfen, wenn der Wecker Kohle an zum Beispiel eine Partei spendet, die ich ganz furchtbar schrecklich finde, oder weiß ich nicht, an eine Band, deren Musik ich ganz furchtbar hasse oder so.
Ja, das stimmt. Also das wäre wahrscheinlich bei mir zumindest wirksam, aber ich habe gar keinen Wecker.
Du hast gar keinen Wecker?
Nee, ich schlafe einfach so lange, wie ich will, weil ich muss ja erst um 12:04 sein.
Schönes Leben.
Ein Ukrainer hat eine Wecker-App entwickelt, die jedes Mal Geld an ein Projekt für Soldaten in der Ostukraine spendet, wenn man die Schlummertaste, die Snooze-Taste drückt. Wie viel man dann spendet, kann jeder selbst entscheiden.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Viele Menschen in Deutschland sind zufrieden mit dem, was sie haben. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos hat eine Befragung zum Thema Wohlstand gemacht, zusammen mit einem Zukunftsforscher. Die Studie ist eine Bilanz der letzten 5 Jahre. Die Befragung zeigt, als Wohlstand definieren die meisten, dass sie keine finanziellen Sorgen haben, ein sicheres Einkommen und einen sicheren Arbeitsplatz. Auch Reisen können gehört für die Befragten mit zum Wohlstand. Zuletzt sagten 49% der Befragten, dass sie sich als besonders wohlhabend einschätzen. Vor 5 Jahren waren es 42%. Altersarmut war eher kein Thema, stattdessen fühlten sich vor allem Menschen zwischen 14 und 24 finanziell im Nachteil. Obwohl es den Menschen in Deutschland nach eigener Aussage insgesamt gut geht, haben viele Zukunftsängste. Die beziehen sich allerdings nicht auf das Finanzielle, sondern eher auf das friedliche Zusammenleben der Menschen. Gestern hatten wir gemeldet, dass der Mount Everest einen Felsvorsprung verloren hat. Ein britischer Bergsteiger hatte auf Facebook gepostet, dass der Hillary Step nicht mehr da sei. Ein anderer britischer Bergsteiger sagte dem Sender BBC, der Fels sehe definitiv anders aus als früher. Der 12 Meter hohe Felsvorsprung wurde nach dem Everest-Pionier Edmund Hillary benannt und galt als das letzte große Hindernis auf der Südroute zum Gipfel. Experten hatten schon vermutet, dass der Fels während des großen Erdbebens in Nepal vor 2 Jahren eingestürzt ist. Nepalesische Bergsteiger sagen jetzt, der Hillary Step sei nicht eingestürzt, sondern noch intakt. Man könne ihn nur nicht gut sehen, weil besonders viel Schnee darauf liege. Ein nepalesischer Bergführer sagte, dass er Bergsteiger seit dem Erdbeben um den Felsen herumleitet und dass die deswegen denken könnten, er sehe anders aus. Jetzt steht also Aussage gegen Aussage. Da im Moment viele Bergsteiger dort unterwegs sind, könnten bald noch mehr Einschätzungen kommen. Kleidung aus Gold, das kennt man schon von Königen. Da geht es vor allem darum, den Reichtum zur Schau zu stellen. Aber Kleidung aus Gold könnte auch gut sein für Menschen mit Hautkrankheiten, wie Akne, Neurodermitis oder Schuppenflechte. Ein Chemiker der Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Kleidung mit Goldpartikeln veredelt wird. Diese Goldpartikel wirken ihm zufolge ähnlich wie Cortison und können den Juckreiz und Hautentzündungen lindern. Mit bloßem Auge sieht man die Goldpartikel nicht. Sie sind 100-mal dünner als ein menschliches Haar, deshalb heißen sie auch Nanogold. Das Nanogold wird aus Goldsalzen gewonnen, die im Meer vorkommen. Der Forscher würde gerne Baumwollunterhosen und Hemden mit Nanogold produzieren lassen, für Menschen mit Akne oder Neurodermitis. Dafür sucht er jetzt Firmen, die mit ihm zusammenarbeiten.
Hey, ihr könnt froh sein, dass es kein Geruchsradio gibt. Hier passiert jetzt was im Studio von Deutschlandfunk Nova und es riecht schon. Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass quasi alles schmeckt, ne, wenn man es frittiert. Andere schwören auf Dampfgaren oder auf Grillen, dann schmeckt alles. Was einem am besten schmeckt, das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Je nach Zubereitung verändert sich aber natürlich auch der Nährstoffgehalt von Lebensmitteln. Und das haben spanische Forscher jetzt mit Pilzen untersucht. Anke van der Weyer aus unserem Team, was haben die denn genau getestet?
Die haben jeweils Champignons, Kräuterseitlinge, Shiitake und Austernpilze auf 4 verschiedene Arten zubereitet. Die haben die gekocht, die haben die frittiert, mit ein wenig Öl gegrillt und in der Mikrowelle zubereitet. Mhm. Veröffentlicht haben die das in einer Studie im International Journal of Food Sciences and Nutrition.
Und was ist dabei rausgekommen?
Ja, ne, wenn man die Pilze frittiert oder kocht, dann gehen viele Nährstoffe verloren. In Pilzen sind zum Beispiel Aminosäuren, Proteine, Antioxidantien und diverse Vitamine. Und wenn man Pilze kocht, dann landen, Überraschung, Überraschung, sehr viele Nährstoffe im Wasser drin, in denen die Pilze gekocht werden. Wo ich mir aber natürlich die Frage stelle, in der Praxis, welcher Vollpfosten kocht Pilze, ja? Vielleicht ist es jemand, der sehr gerne Schleimschwämme isst. Ich weiß es nicht. Beim Frittieren sieht das Ganze ähnlich aus. Da landen die ganzen guten Dinge aus dem Pilz im Fett statt im Wasser. Und noch eine ganz große Überraschung. Der Pilz, der hat nach dem Frittieren einen höheren Fettgehalt als vorher.
Was empfehlen die Forscher denn stattdessen?
Die Forscher sagen, Grillen mit wenig Öl ist gut, ne? Antioxidantien und Co., die bleiben drin. Aber das Stichwort ist eben wenig Öl. Für mich persönlich auch eine der besten Varianten, Pilze zuzubereiten. Heiße Pfanne oder Grill, ganz bisschen Öl, kurz und heftig braten oder grillen, am Ende Zitronensaft drüber buttern und ein bisschen Salz und dann geil.
So, und da bleibt jetzt noch dieses böse Wort übrig, Mikrowelle.
Ja, auch hier sagen die Forscher, das geht gut, alle guten Inhaltsstoffe bleiben enthalten und es wird nur kurz, aber heftig erhitzt. Allerdings, ne, die Vorstellung, Pilze in die Mikrowelle zu packen, die treibt mich heute schon den ganzen Tag um.
Deswegen habe ich es natürlich gemacht.
So, und für mich sind Pilze generell sehr eklig. Insofern mache ich bei diesem Spielchen leider heute Abend nicht mit. Aber wir haben unser Versuchskaninchen, Mats Dirkes hier. Hallo, grüß dich.
Ja, sehr
herzlich
gerne.
Willkommen
Hallo.
In der Show. Wir probieren das jetzt aus. Also Champignons aus der Mikrowelle habt ihr da.
Ja, wir haben einen Champignon geschnitten in 8 Stücke. Ich mache jetzt mal ein bisschen Salz hier drüber, Mathis. Und jetzt dürfen wir ran. Der war
Sehen ehrlich gesagt, wenn ich das mal sagen darf, eigentlich relativ nur alt aus, ne?
Oder? Ja, so ein bisschen, als lägen die schon 2 Tage.
Ein bisschen in der Sonne.
Sind aber Bio, ne? So. Ja, hast du extra im Biomarkt eingekauft.
Ja.
Eine Gabel ist schon nicht so leicht, ist so ein bisschen.
Ist ja, auch Schwamm mittlerweile halt, ne? Schon wieder kalt. Schmeckt jetzt.
Ja, schmeckt relativ unspektakulär eigentlich, ne? Also.
Es ist nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe.
Mit Salz geht's. Aber ich sag mal, roh könnte man ihn besser essen. Die Mikrowelle verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Bei roh, da sind wir auch. Schon bei einem viel besseren Stichwort. Ich habe nämlich noch Salat gemacht. Insalata di Funghi Crudi. Klingt mega fancy, sind aber einfach nur rohe, feingeschnittene Champignons. Feingeschnittener Lauch, sehr viel Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Alles gut vermischen, gut durchziehen lassen. Ruhig so ein paar Stunden, ne? Dann wird das Ganze ein bisschen bekömmlicher. Und ich sag mal, der Mikrowellenpilz, der kommt jetzt weg. Wir probieren jetzt
sehr gerne.
Den Lauchsalat. Lauchpilz. So, jetzt bin ich gespannt. Ich das weiß ja, dass der er so mir riecht, schmeckt. Ne? Ja, der riecht so ein ganz kleines bisschen nach Lauch.
Mm. Mm. Ja, also 1000%ige Steigerung.
Ich esse das auf. Ich esse das hier jetzt, ich stelle mich jetzt hier hin, ich mache den Bottich leer.
Ja, da mache ich das Mikrofon zu. Ich glaube, es ekelt viele Menschen an, wenn Menschen vor dem Mikrofon essen.
Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem ist, wenn man beim Essen in ein Mikro reinspricht. Nee,
das ist auch nicht schlimm.
Wir konnten natürlich Grillen jetzt heute nicht ausprobieren, aber ich weiß persönlich aus Erfahrung, Grillen ist super.
Natürlich. Spanische
Forscher. Oder Grillen?
Spanische Forscher haben herausgefunden, Pilze frittieren oder kochen ist nicht so gut für den Nährstoffgehalt. Die landen nämlich im Fett bzw. im Wasser die Nährstoffe. Besser ist es, Pilze kurz in ein wenig Öl zu grillen oder in die Mikrowelle reinzuhauen. Oder ihr macht unseren Pilzlauchsalat nach. Das Rezept auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Roger Moore ist tot. Der Bond-Darsteller ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Auch das ist heute passiert, habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen. Tom Westerholt ist unser Kinoexperte, moderiert gleich ab 20 Uhr die eine Stunde Film. Hallo, grüß dich.
Hallo, grüße dich ebenfalls.
Ich würde dich heute Abend ganz gerne mal testen rund um dein James-Bond-Wissen.
Ha.
Geht das?
Ja, da kann ich mich ja nur total zum Horst machen.
Würde ich gerne, also dass du...
Okay. Wirklich,
ich habe hier alle 6 Bond-Darsteller.
Mhm.
Alle 6, das waren ja wirklich 6. Und zwar im O-Ton. Wie sie Bond, James Bond sagen. Und du sagst mir, wer es war.
Ich versuch's. Ich versuch's.
Nummer 1.
Bond. James Bond.
Das war, glaube ich, relativ einfach Pierce Brosnan. Also mit dem wir quasi erwachsen geworden sind. Der es vor Daniel Craig war.
Bling. Richtig.
Okay, gut.
Nummer 2.
Bond, James Bond.
Ah, oh, das ist schwer. Das war einer von den beiden, die nur ganz kurz waren. Entweder war es George Lazenby oder es war Timothy Dalton. Aber wer von den beiden? Keine Ahnung.
Nimm den zweiten.
Timothy Dalton.
Genau.
Okay, gut.
Der nächste.
The name is Bond. James Bond.
Einer der besten, einer der allerbesten Bonds, der aktuelle, Daniel Craig.
Du bist so gut. Bling, wieder richtig.
Okay.
Welcher Bond ist das hier?
My name is Bond. James Bond.
Das ist der, über den wir gleich reden.
Hm.
Das ist Roger Moore gewesen.
Das ist Roger Moore. Jetzt haben wir ihn hier.
My name's Bond. James Bond.
Ich warte die ganze Zeit noch auf meinen Favoriten. Das war er aber nicht. Also muss das jetzt eigentlich der andere George Lazenby gewesen sein.
Auch das klingt korrekt. Und
okay.
Jetzt noch...
Bond.
Ja.
James Bond.
Ah, ja. Ja. Man hört es an dem alten Sound schon. Ja. In Bond aus den 60er Jahren, Sean Connery, natürlich.
Und er lässt diese Lücke, diese Lücke, die braucht man einfach dazwischen, zwischen Bond.
Ja.
James Bond.
Da hatte man noch Zeit für sowas, weißt du?
Welcher Film von all diesen Bond-Filmen, die Moore gedreht hat, der verstorbene Roger Moore, welchen sollten wir uns heute Abend nochmal anschauen?
Das wird für mich ganz schwer jetzt und ich mag mich wahnsinnig unbeliebt machen dafür, aber für mich waren die Roger Moore Bond-Filme unterm Strich wirklich die schlechtesten. Mhm. Fast durch die Bank. Das lag aber wirklich weniger an Roger Moore, sondern eher an der undankbaren Tatsache, wann er Bond war, nämlich zwischen 73 und 85. Es war die Post-Sean Connery-Ära. Connery war ja der Gentleman-Agent. Da wollte man in den 70ern und 80ern dringend von weg. Der neue Bond Roger Moore, der sollte viel selbstironischer sein. Diese ganze Geheimdienstnummer sollte nicht mehr so bierernst genommen werden. Leider hat das unter anderem zu filmischen Totalausfällen geführt, wie Der Mann mit dem goldenen Colt. Oder auch zu einem Film, dem wir Dialoge wie diesen hier verdanken.
Entschuldige meine Neugierde, aber was ist das?
Das ist mein kleiner Oktopussy.
Das ist mein kleiner Oktopussy. Mag man sich heute nicht mehr bildlich vorstellen. Bevor ich jetzt aber vollends ins Dissen komme, es gibt am Ende doch noch zwei, die sich sehr lohnen. Zum einen Roger Moores erster Bond, Leben und Sterben lassen von 73. Und sein dritter, Der Spion, der mich liebte. Das war der mit dem Beißer, der mit dem Metallgebiss. Oh, ja. Da können sich wahrscheinlich viele dran erinnern. Der war wirklich auch sehr gut.
Und Live and Let Die.
Live and Let Die, ganz genau.
Sag mal, welches Zitat, du hast gerade schon eins benutzt, wird dir noch von Moore als Bond in Erinnerung bleiben? Das hier?
My name's Bond. James Bond.
Natürlich, und welches noch?
Also du meinst das hier.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Ja, das natürlich, dann natürlich das hier.
Sie sind also die geheimnisvolle Oktopussy.
Und vielleicht noch ein wirklich tolles Zitat. Das war nämlich aus Der Spion, der mich liebte, aus der Szene, genau der Moment, als das böse Bond-Girl ihn am Ende hochnehmen will.
Unsere Zusammenarbeit ist beendet, Commander.
In meinem Land pflegt man dem Verurteilten gewöhnlich einen letzten Wunsch zu gewähren.
Gewährt.
Lass uns die nassen Sachen ausziehen.
Ja, siehste, das trifft wirklich sehr gut und das ist das Versöhnliche zum Schluss. Ich habe Roger Moore, als er schon ganz alt war, ein paar Mal bei Veranstaltungen treffen dürfen. Er war wirklich ein außerordentlich witziger, ein ganz netter Typ. Knapp 90 ist er geworden. Der erste Bond-Darsteller, der uns verlassen hat. Also gute Reise 007.
Noch ganz schnell, gleich ab 20 Uhr, eine Stunde Film mit Tom Westerholt bei uns in Deutschlandfunk Nova. Was hast du gleich noch in der Sendung?
Wir gucken in die dritte Staffel der Kultserie Twin Peaks. Nach 26 Jahren geht es tatsächlich jetzt weiter. Wir werfen einen Blick in Fluch der Karibik 5 und sprechen mit den Stars. Und wir schalten nach Cannes zu den 70. internationalen Filmfestspielen.
Tom Westerholt, gleich hier bei uns. Dankeschön.
Jawohl.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Erst nach Saudi-Arabien, dann ins gelobte Land, nach Israel und in die Palästinensergebiete. Die ersten Stops auf der Auslandsreise von US-Präsident Donald Trump sind rum. Bilanz. Jetzt in Deutschlandfunk Nova, da ziehen wir die mit Daniel Gerlach, dem Chefredakteur von Zenit, Fachmagazin zur arabisch-muslimischen Welt. Daniel Gerlach, da hat sich der US-Präsident ja nicht gerade die einfachste Region ausgesucht auf dieser Welt für seine erste Reise. Wie hat er sich in Ihren Augen geschlagen?
Na, also ich möchte nicht in der Haut derjenigen stecken, die bei diesem Staatsbesuch das Protokoll geführt haben oder beziehungsweise für das Protokoll verantwortlich waren. Insgesamt muss man sagen, waren die Erwartungen ja nicht sonderlich hoch, zumindest was die internationalen Beobachter anbelangt. Und ich glaube, außer der weggeschlagenen Hand von Melania auf dem Rollfeld, auf dem roten Teppich, gab es keine größeren protokollarischen Ausfälle. Ich denke, es war nicht viel mehr zu erwarten als das, was er hier präsentiert hat. Und letztendlich darf man nicht vergessen, er ist in den Nahen Osten gefahren, um zwei Wahlversprechen zu erfüllen. Das eine ist, die amerikanische Industrie anzukurbeln. Das hat er geschafft, dadurch, dass er diesen Waffendeal in Saudi-Arabien über angeblich mehrere hundert Milliarden Dollar unterzeichnet hat und auch gesagt hat, wir haben die tollsten Rüstungsgüter verkauft. Und das andere ist, dass er den IS bekämpfen will, den sogenannten Islamischen Staat militärisch besiegen will. Und dazu hat er seiner Meinung nach eine wirkungsvolle Allianz gegen den Terrorismus geschmiedet. Und was es dabei für Kollateralschäden gibt und wer da noch alles mit drauf geht bei diesem Kampf, das steht auf einem anderen Blatt, das dürfte ihn vorerst nicht interessieren. Jetzt geht es erstmal darum zu sagen, Donald Trump, check, check, hat zwei Wahlversprechen erfüllt. Und ich mal, er wird persönlich ganz wunderbar und zufrieden damit sein.
Aber er hat ja dann in Richtung Iran gezeigt, als es dann um den IS ging oder generell um den Terrorismus. Gehen wir mal die einzelnen Stationen durch. Sie haben schon gesagt, Waffendeal in Saudi-Arabien, dann dem Iran vorgeworfen, für Terror verantwortlich zu sein. Welche Folgen könnte das aus Ihrer Sicht haben?
Wir sehen schon Anzeichen davon. Zunächst mal hat es in den letzten Tagen, und das ist natürlich völlig untergegangen bei der Medienaufmerksamkeit für diese Reise, verstärktes militärisches Engagement der Amerikaner und anderer Koalitionskräfte, aber vor allem der Amerikaner im Süden Syriens gegeben, wo man offensichtlich versucht, von Iran unterstützte Milizen einzuschränken, zu verdrängen, zurückzudrängen. Auf der anderen Seite hat es, davon wurde wenig Notiz genommen, in der vergangenen Nacht im Jemen einen Einsatz von Kommando, von Spezialkräften der USA gegeben, die dort nach eigenen Berichten 7 Al-Qaida-Angehörige, hochrangige Angehörige umgebracht haben. Und wenn man sich überlegt, dass es im vergangenen Januar schon mal eine Operation gegeben hat, bei der ein Offizier ums Leben gekommen ist, dann muss man sagen, war das schon ziemlich Naja, wie soll man sagen? Also er würde wahrscheinlich sagen, ziemlich cool, eine solche Aktion zu machen, während der Präsident sich selber im Nahen Osten aufhält. Denn eine solche Operation hätte theoretisch auch schief gehen können und dann wäre die Situation für ihn natürlich alles andere als günstig gewesen. Insofern, badass, hat er versucht, alle Register zu ziehen und zu zeigen, ich bin politisch anwesend, ich reiche den Muslimen die Hand, was man immer auch da von diesem fadenscheinigen Angebot halten mag, und gleichzeitig bin ich Commander in Chief und greife militärisch überall ein. Ich glaube, der Kampf gegen Iran, zu dem er da aufgerufen hat, das ist ein sehr, sehr gefährliches Projekt, Iran militärisch zu versuchen, in der Region zurückzudrängen. Und ich glaube, das zweite Problem ist, er redet vom Kampf gegen Terrorismus, da können sich alle anschließen. Auch die Iraner sagen, dass sie gegen Terrorismus kämpfen. Alle kämpfen gegen Terrorismus. Die Frage ist nur, was ist Terrorismus? Und mit diesem Problem hat sich Trump nicht beschäftigen wollen. Und wenn man überlegt, dass in dieser von ihm geschmiedeten muslimischen Koalition, die es jetzt angeblich geben soll, es Länder gibt wie Saudi-Arabien und die Türkei, in denen sogar der Tatbestand des Atheismus, nämlich Saudi-Arabien, oder in der Türkei kritische Presseberichterstattung über Fragen der nationalen Sicherheit schon als Terrorismus gelten, dann gute Nacht. Denn mit solchen Verbündeten und deren Terrordefinitionen möchten sich die Amerikaner, glaube ich, nicht gemein machen.
Danke für die Einschätzung. Daniel Gerlach, Chefredakteur von Zenit, Fachmagazin zur arabisch-muslimischen Welt, über diese Reise des US-Präsidenten in den Nahen Osten. Und das war die Redaktionskonferenz in Deutschlandfunk Nova an diesem Dienstagabend. Anke van der Weyer sagt
tschüss.
Ja, Ralf Günther auch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.